so good to me. Monday morning, it was all.
Was die Protestkultur betrifft, da wünsche ich mir manchmal französische Verhältnisse. Allerdings, wenn ich dann nach Frankreich schaue und gerade jetzt am Wochenende bei den Wahlen, da bin ich mir dann nicht mehr ganz sicher. Was sagt eigentlich Sergei Lochthofen? Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, das mit der Protestkultur, solange das weit weg ist im Fernsehen, das gefällt Ihnen ganz gut. Aber wenn dann die Bauern die Innenstadt von Erfurt blockieren und überall irgendwelches Zeug hinkippen, Mist oder so etwas und das alle paar Tage passiert, ich glaube, da würden Sie sich sehr schnell revidieren in Ihrer Meinung. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ein schönes Monday ist auch wirklich sehr schön an so einem trüben Morgen. Ich bin gestern in Berlin gewesen zur Lesung und habe festgestellt, das ganze Land versinkt, ist zwar kalt, aber im Sonnenschein. Nur Thüringen hatte diese graue Suppe. Ich bin zurückgekommen, Heldrungen, also vor dem kleinen Tunnel an der A71, war es noch schönster Sonnenschein und dann kam ich ins graue Thüringen hinein. Ich hoffe, es ändert sich heute und die Tage für unsere.
Auf jeden Fall, die Sonne, die geht ja im Osten auf und es ist alles
gut. Ja, immer. Und Frankreich, das macht uns doch schon mehr Sorge. Ich habe, wenn ein Viertel der Wähler ja doch ziemlich rechts und rechts außen wählen, also die Le Pen-Leute, die Marie, also das ist nicht gut. Das ist nicht gut für uns alle und wir sehen ja, das ist ja ein Prozess, der sich ja in mehreren Ländern vollzieht. Und in Deutschland versucht ja die gleiche Truppe eigentlich, natürlich mit anderen Namen, auch Fuß zu fassen. Denken Sie mal an die AfD. Die zerfleischt sich zwar noch und mit Interesse machen sie ja genau das, was wir ja beide prognostiziert haben. Es ist sozusagen doch ein Abrutschen ins Rechtsaußen immer mehr zu beobachten. Wenn der Lucke schon sagt, dass die Thüringer sich mit völkischen Gedanken herumtragen und der Vorsitzende der AfD hier tritt ja in der Hinsicht ja auch wirklich merkwürdig auf.
Aber ist das
also,
nicht
da
ganz
haben wir noch einiges ins Haus. Ich hoffe nicht, dass die in Europa sich durchsetzen.
Aber ist das nicht ein ganz normaler Prozess, der sich den europäischen Verhältnissen annähert,
nein,
weil die CDU...
Nein. Ich muss Sie wirklich unterbrechen. Da ist nichts normal dran. Normal ist, dass wir im 20. Jahrhundert zwei verheerende Weltkriege haben. Und der Hintergrund dieser ganzen Dinge war Nationalismus und das Kleinbürgertum, das sich irgendwo immer wieder zu radikalen Dingen hinreißen ließ. Es ist ja nicht so gewesen, dass die Nazis in Deutschland alles selbst gemacht haben, sondern es sind die Kleinbürger aus den Vorstädten hier, die sich jetzt auch bei AfD treffen und so, die sind immer mitmarschiert mit den Nazis und haben ihnen natürlich zur Durchschlagkraft verholfen, also mit der Masse dieser Leute. Hinterher 45 will es keiner von denen gewesen sein, der sich an den Dingen nicht kennt, dass in Gotha aus der Siedlung bei uns in jedem zweiten Haus waren, NSDAP-Mitglied oder SS oder ähnliches. Nachher ist das natürlich verschwiegen worden und das waren alles ganz brave Bürger. Und genauso sind die braven Bürger jetzt wieder unterwegs. Mhm. Wenn die andere ausschließen, sich an kleine Minderheiten abarbeiten etc., das sind alles diese Symptome für eine kranke Gesellschaft. Und da müssen wir einfach wachsam sein. Mhm.
Ja, das kann man beobachten. Die NSDAP, die wurde ja dann 33, also nicht von den Arbeitern gewählt, sondern eher vom Bürgertum.
Auch die Arbeiter sind auch übergelaufen. Das ist ja das Dumme gewesen. Ich meine, da hat auch die KPD natürlich damals dazu beigetragen. Also das heißt, die haben alle gemeinsam die Weimarer Republik kaputt gemacht. Aber dieses Kleinbürgertum der Städte und auf dem Land, das ist schon, sage ich mal, eine dumpfe Masse, wo man immer wieder aufpassen muss, in welche Richtung gehen die. Und das ist nicht so, dass wir immun sind dagegen.
Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, was macht das mit Europa, wenn es tatsächlich eine Marine Le Pen schafft, Präsidentin von Frankreich zu werden? Denn das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich und wir das in anderen europäischen kleineren Ländern vielleicht auch erleben.
Naja, noch ist es nicht so weit. Das heißt, die haben zwar als Gruppe doch viel Stimmen, die auf sie für sich vereinen, aber es ist ja zu hoffen, dass das restliche linke und bürgerliche Lager, wenn es darum geht, einen Kandidaten zu wählen, doch nicht die Dummheit aus dem 20. Jahrhundert wiederholen, sondern sagen, wir wählen lieber einen ungeliebten Konservativen oder Sozialisten, als dass wir das diesen, Nationalisten überlassen. Also das ist noch zu hoffen und Deutschland wehrt sich ja auch noch ganz gut. Natürlich werden auch Fehler gemacht und manches läuft dann, sagen wir mal, unklug ab, dass wir Menschen aus der Welt aufnehmen müssen, ist klar. Das muss man gut organisieren, da muss man auch, viel Überzeugungsarbeit leisten. Nicht einfach, weil man hat es auch manchmal mit Pöbel, mit Mob zu tun, das ist vollkommen klar, aber man muss da durch. Aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, ist das keine Zukunft für Europa. Wir verlieren, weder Frankreich noch Deutschland gewinnt etwas davon, wenn sie von Europa sich trennen, wenn sie vielleicht aus dem Euro rausgehen, wenn sie aus der EU ausgehen, sie werden gnadenlos niedergemacht. Mhm. Das ist feststehend. Und wer das nicht versteht, und es gibt Leute, die verstehen das ganz einfach nicht, die versuchen dann darum zu wühlen.
Das Wählerpotenzial der Linken scheint ja in Thüringen ausgeschöpft zu sein, aber das der AfD anscheinend noch nicht. Da ist noch Platz nach oben?
Sicher, es wird immer darauf ankommen, wie die sich weiter bewegen. Das heißt auch die anderen, ob die Fehler machen, die müssen immer sehen. Meine Erfahrung der letzten 25 Jahre ist, Regierungen werden abgewählt. Das heißt, es wird nicht die Alternative gewählt, ja. Sondern wenn man Fehler macht, wenn man nicht überzeugend ist, das ist viel schwerer jetzt für die Linke geworden natürlich, weil sie auch populistisch zum Teil auftritt, auch zum Teil Protest formulierte. Jetzt ist sie an der Regierung, jetzt kann sie das nicht mehr so machen, das ist auch nicht mehr ganz so sexy für jemanden, der wirr im Kopf ist, sie zu wählen, sagen wir, der geht vielleicht wieder zur AfD. Und da stellt sich heraus, dass die Leute weder rechts noch links sind, die das machen, sondern denen geht es einfach darum, die Verhältnisse so weit wie möglich ist zu stören. Aber da sind wir natürlich auch, sagen wir, selbst mit dran schuld. Wir meckern viel über Kleinkram in der EU, aber wenn wir uns am Joghurtbecher ritzen, fragen wir uns dann sofort, ja, wieso kann das sein, dass der so produziert wird, dass man sich ritzen kann? Das heißt, hat der Europa nicht aufgepasst. Also wir sind auf der einen Seite verwöhnt und zum Teil merken wir gar nicht, wie behütet und wie umsorgt wir da eigentlich sind an dieser Stelle, und dann, wenn was nicht klappt, was klein ist, dann erregen wir uns maßlos. Und so ist das zum Teil in der Bevölkerung. Ich habe nur das Gefühl, dass wenn da in Erfurt jetzt jemand da aufmarschieren will, also ja, man sollte es viel ruhiger angehen. Diese Werbung Anfang des Jahres, jeden Tag Schlagzeilen, jeden Tag Erregung in Deutschland mit dieser Pegida, hat ihr natürlich viele Leute zugetrieben. Ansonsten soll man sagen, ja, das sind die Wirren. Und Irren.
Aber jetzt muss ich Sie mal unterbrechen, Herr Lochthofen, wenn jetzt in der Ulaanbaatar-Straße in Erfurt von der Flüchtlingsunterbringung tatsächlich Nazis aufmarschieren, Rechtspopulisten, Rassisten, ist es doch wichtig, auch dahin zu gehen, da kann man doch nicht sagen.
Selbstverständlich, man muss dahinter stehen, das fällt dem Normalbürger sehr schwer, der hat keine Lust, das ist auch träge. Die anderen, die ja so ein Wutpotenzial haben, die organisieren sich jede Woche und denen macht das nichts aus, weil sie glauben, damit etwas erreichen zu können. Für jemanden, der das nicht ganz so aufgeregt sieht, der jedes Wochenende irgendwo hinzumarschieren und irgendwo mitzumarschieren, ist nicht ganz so einfach. Deswegen muss ich auch sagen, ich erwarte von einer rot-roten Regierung, dass sie viel rigider an dieser Stelle reagiert, als es vielleicht lax mit innenpolitischen Vertretern in der CDU gewesen ist, die ja immer gerne, sage ich mal, das Ganze beschwichtigt haben. Denken Sie mal an unseren Herrn Fiedler hier im Landtag. Also, da muss einfach härter durchgegriffen werden, dass das Gefühl vorbeigeht, hier in Thüringen könntest du machen, was du wollen. Sie haben im Augenblick, wird ja spannend sein, die V-Leute abgeschaltet in Thüringen einmalig. Es gibt Aufregung, andere Länder sagen, ja, dann geben wir euch auch keine Informationen, was natürlich unsinnig ist. Bei der kleinen Zahl der Verfassungsschutzleute und der Leute, die sie geführt haben, ist das sage ich mal, überschaubar. Aber die andere Seite schläft ja auch nicht. Wenn die Nazis, wenn die Terroristen, Salafisten oder wie sie alle heißen, wissen, in Thüringen geht es ein bisschen ruhiger zu, kann es uns natürlich passieren, dass wir erst recht hier die Herrschaften versammeln kriegen, ja. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, wir haben mit viel Tamtam und äußerem Begleitmusik die abgeschaltet, aber ich bin nicht sicher, ob die nicht leise irgendwann wieder angeschaltet werden, weil man einfach ein bisschen Einblick in den haben muss.
Aber die Abschaltung der V-Leute halten Sie für richtig?
Na, erstmal die Erfahrung aus diesem NSU-Ausschuss, und das haben wir auch schon in den 90er Jahren viel geschrieben und darüber, ich habe auch selbst mich da sehr engagiert an dieser Stelle, es war klar, dass das Geld, was vom Verfassungsschutz floss, die Begründung war, dass man den Verfassungsschutz braucht, das war damals nicht ganz klar, und zweitens, mit diesem Geld erst ein Teil der Nazi-Szene in Thüringen richtig finanziert und aufgebaut worden ist. Denken Sie an diesen berühmten Herrn Brandt, der ja über 100.000 Mark bekommen hat und so weiter. Das sind schon richtige Summen für solche Szenen. Das heißt also, dass da eine Grauzone entstanden war, die sich selbst sozusagen begründete und finanzierte, ist vollkommen richtig. Da muss man einen Schnitt machen. Aber ich vermute mal, man wird nicht auskommen können, auch ein paar von diesen zwielichtigen Gestalten irgendwie immer mal abzuschöpfen. Die Frage ist, wie professionell das geschieht. Wer nutzt wen aus? Und in Thüringen war es natürlich so, die Nazis haben die schlauen Verfassungsschützer ausgenutzt. Ja, also ich habe jetzt mal zufällig bei einer Lesung in Weimar, das ist nur halt eine weltoffene Stadt, den ehemaligen Verfassungsschutzherrn Röber getroffen. Der kam auf mich zu, man kennt sich ja aus den 90er Jahren, und da habe ich ein bisschen mit ihm geredet, da sage ich, nun, NSU-Prozess in München, naja, die hat doch keine Chance, das Urteil steht schon fest. Naja, ich sag jetzt mal, wenn das der Verfassungsschützer der Oberste war in Thüringen, der das denkt, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was da ablief. Und dann liegen wir vollkommen richtig mit unserer Vermutung. Also an dieser Stelle bleibt eine Baustelle. Ob sie sie verbieten und nicht mehr führen oder abschalten oder vielleicht dann auch gezielt wieder führen, es bleibt eine Baustelle.
Ein längst vergessener Skandal ist die Personalie Christian Köckert. Der war ja auch, glaube ich, mal Innenminister. Jetzt ist am Ende doch klar, dass er sich falsch verhalten hat und dass es da Interessenskollisionen gab. Interessiert das noch jemand, dass Köckert jetzt nun am Ende doch verurteilt wird oder wurde? Oder
beide vielleicht noch, sonst niemanden ist wahrscheinlich. Herr Köckert ist ein ganz besonderer Fall. Er ist Pfarrer gewesen vorher und ist dann Fraktionschef gewesen in einer Partei, die natürlich im Wettstreit mit den anderen, ja, an dieser Stelle ja durchaus auch gerissen sein muss, zum Teil zur Intrige neigen muss. Das hat mich damals schon so bewegt innerlich. Wie kann ein Pfarrer Fraktionschef einer Partei werden, die an der Macht ist auch noch darüber hinaus? Aber das hat ihm nicht gestört. Er ist dann auch Innenminister geworden, also er war dann nicht zuständig für irgendein weiches Thema, sondern das ist ja der härteste Job mit in einer Landesregierung, den man haben kann. Das hat mich schon immer bewegt, welche charakterischen, spezifischen Fähigkeiten muss so ein Mann mitbringen, als Pfarrer in diese Ämter zu wechseln. Und dass dann später irgendwann eine Geschichte aufgeflogen ist, wo er offensichtlich sehr gefällig war, das hat mich dann nicht wirklich verwundert. Wir hatten mit ihm einen ganz speziellen Streit, das ging wirklich tatsächlich damals um diesen Nazi-Spitzel Brandt. Wir hatten ja ein geheimes Treffen mit ihm in Coburg, damals der Eberhard Pfeiffer, eine sehr gute Journalistin in unserer Zeitung, hatte das alles dokumentiert mit einem Fotografen, Roland Obst war das damals, und die haben das beide sehr, sehr gut gemacht, recherchiert. In der Provinz wurde nachgewiesen, dass führende Nazis in der Szene vom Verfassungsschutz geführt werden. Wir haben die Bilder vorgelegt, noch vor der Pressekonferenz, wo es darum ging. Da hat er noch abgestritten, dass sowas möglich ist. Das heißt, er hat gesehen, wie seine Leute sich mit ihm getroffen haben, mit dem Brandt. Das ist eine charakterliche Situation, wo ich sage, ja, dann wundert mich natürlich nicht, dass man später, wenn es darum ging, natürlich Geld zu verdienen, auch sehr gefällig war.
Dieses Thema könnten wir jetzt weiter auswalzen.
Walzen müssen wir nicht, wir müssen uns nur halt über Thüringen unterhalten. Ja. Unser kleines Thüringen liefert halt auch immer mal auch ein kleines Thema für die große Politik.
Die große Politik, die geht derweil weiter. Der Konflikt in Russland geht weiter. Das ist ein Thema, was uns immer wieder...
Also wir stellen mal die These zu Russland auf. Ich vermute mal die Oligarchen. Es geht ja fast wie in Amerika um 200-300 Familien. Denn die verlieren im Augenblick sehr, sehr viel Geld, Milliarden. Der Putin ist ein von ihnen gestellter Mann. Der ist nicht nur der populäre, national eingestellte und eingestimmte Mann, sondern der ist auch von denen dahin gebracht worden. Ich gehe mal davon aus, die überlegen gerade, dass er im Kreml ersetzt wird. Und das heißt also, dass wir dieses Jahr über Russland noch ganz anders beide reden.
Griechenland, die Dauerkrise und die Eurokrise, darf ich ja nicht sagen, die schwelt derzeit weiter und das wird uns auch weiter beschäftigen.
Das ist keine Eurokrise. Okay. Der Euro ist eine tolle Erfindung, ist sehr klug angelegt, die ganze Geschichte. Es ist die einzige Form, wie wir uns gegen zwei große wirtschaftliche Super-Übermächte wehren können. Das sind die Vereinigten Staaten nach wie vor und China, das ist in den letzten 25 Jahren aufgewachsen. Wenn wir absolut Lakaien werden wollen von allen, dann sollten wir Europa und den Euro aufgeben und jeder für sich versuchen durchzukommen. Das wird der Schweiz gelingen, weil sie immer noch Geld wäschen können. Das wird Deutschland, Frankreich, England nicht gelingen.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und eine schöne Woche.
Halten Sie den Espresso heiß.
Bis dann, tschüss.